Das heißt, gerade in Krisenzeiten, und die Menschen, glaube ich, spüren alle, dass es echt wieder ernster wird, Politik wird wieder ernster. Jetzt in den Tagen kann man diese Eskalation im Mittleren Osten, in der Ukraine, den Krieg und so, wirtschaftlich wird es enger. Also in den Zeiten ist unser Ansatz von nicht extrem sein, nicht polarisieren, nicht zuspitzen, nicht Gesellschaft spalten, sondern zusammenhalten, zusammenführen. Es kommt wieder zurück, da bin ich fest überzeugt. Aber die Bürger erwarten zu Recht, und auch ich erwarte zu Recht, dass wir an der Außengrenze einfach entscheiden, wer ist Flüchtling und wer ist eben illegaler Migrant. Unterstützen wir die, die für Freiheit und Demokratie eintreten, ja oder nein, dann lassen wir sie hängen. Da gibt es für mich nur eins, nämlich volle Unterstützung für die Ukraine. Und ich bin halt überzeugt, wenn die Ukraine fällt, dann wird Putin nicht aufhören, der wird den Krieg weitermachen. Wir erleben heute schon Fake News, wir erleben heute schon den hybriden Krieg. Wir haben in Europa 17 verschiedene Panzer, die Amerikaner haben einen. Wir haben 80 verschiedene Waffensysteme in Europa, die Amerikaner haben 80. Das ist eigentlich alles Wahnsinn, was wir da haben. Wir verschwenden Milliarden an Steuergeldern unserer Bürgerinnen und Bürger, weil wir in der Lage sind, gemeinsam zu beschaffen. Wie gesagt, ich bekenne mich zum Klimaschutz, aber für uns als Christdemokraten ist immer klar, dass Klimaschutz zu Arbeitsplätzen führen muss, wirtschaftlich funktionieren muss und es muss auch sozial funktionieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mittendrin, dem Podcast mit und von mir. Heute ist zu Gast Manfred Weber. Er ist der Chef der EVP-Partei und der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Und dabei ist er sowas wie mein Chef dann. Ich habe mich mit ihm über europäische Themen unterhalten. Wir haben über die Frage gesprochen, wie wir uns als Kontinent am besten verteidigen können oder auch, wie wir unsere Unternehmen wieder wettbewerbsfähig kriegen. Daneben haben wir auch über ihn als Menschen gesprochen, wie er in die Politik gekommen ist, warum er Politik macht, was ihn antreibt. Oder auch, wie er mit Rückschlägen umgeht, die man in der Politik zwangsweise auch erlebt. Interessanter Mann, interessantes Gespräch. Hört einfach mal rein und ich wünsche euch dabei viel Spaß.
Ja, guten Morgen, lieber Manfred. Grüß Hallo. Gott, sagt man, glaube ich, in Bayern, oder?
So ist es, ja. Das ist das bayerische Grüß Gott. Schön, dass ich mit dabei sein darf heute im Podcast.
Ja, große Ehre. Ich werde mit dir etwas über dich und aber auch über das, was in der Welt und in Europa geschieht, heute sprechen. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Würde auch anfangen mit einer Frage, die dich sehr persönlich betrifft. Und wir haben beide etwas gemein oder mehrere Dinge gemein. Also wir sind beide Kinder der 70er. Also du bist ein 72er, ich bin ein 74er. Das trennt uns nicht so furchtbar viel zeitlich. Wir sind beide Menschen, die in einem Dorf leben, beide in einem kleinen Dorf. Mein Dorf heißt Büllingen und hat 1244 Einwohner. Deins heißt Wildenbach, liegt im Kreis Kelheim in Niederbayern und zählt laut Wikipedia 1441 Seelen. Die Frage daran geknüpft wäre, du bist Chef der größten Partei Europas, der EVP. Du bist Chef der größten Fraktion im Parlament, im Europäischen, und lebst dennoch, wenn es die Zeit dir erlaubt, in diesem kleinen Dorf. Warum ist dir das wichtig, den Blick des Dörflers, nett gemeint und sehr nett umschrieben, den Blick des Dörflers zu behalten?
Zunächst mal, wenn es um mich als Menschen geht, dann ist das meine Heimat. Da fühle ich mich dort verwurzelt, verankert, kenne die Menschen. Gehe meinen Gottesdienst am Sonntag und ich bin da einfach daheim. Deswegen war für mich ja, unabhängig von Politik, auch als ich nach dem Studium Firma gegründet habe, mich selbstständig gemacht habe, war für mich trotzdem klar, ich werde zu Hause bleiben. Also ich werde sozusagen meine Heimat da nicht verlassen. Und wenn ich es politisch sehe, dann ist es so, dass es mir total viel Freude macht, dass ich Wochenende hier in der Heimat bin, mit den Bauern rede, mit den Handwerkern rede, mit meinen Freunden einfach beieinander bin und dann aber einen Flieger steige, nach Brüssel fliege und dann aber auch die großen Themen, auch Europa erlebe und gestalten darf und so weiter. Diese Polarität macht mir total viel Freude in meinem Leben, in meinem Alltag, dass ich das Privileg habe, so arbeiten und wirken zu dürfen. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich dann nur sozusagen in Brüssel lebe oder so, also nur irgendwie weg bin, oder das könnte man gar nicht vorstellen, sondern Politik muss geerdet sein, muss verankert sein und muss mit den Leuten reden. Und ich sage es mal so, Europa muss, für mich ist Europa Heimat. Und Heimat ist vor Ort. Also dieses Verwurzeltsein und dieses Großdenken auf dem Kontinent, das gehört für mich untrennbar zusammen und das müssen wir vermitteln.
Du hast eben angesprochen, du bist als Ingenieur studiert, hast auch Unternehmen nach dem Studium gegründet, bist dann dennoch in die Politik gegangen, bist auch 2002, glaube ich, mit 29 als jüngster Abgeordneter in den Bayerischen Landestag gewählt worden. Warum hat es dich dann aber in die Politik verschlagen? Warum bist du diesen Weg des Unternehmensgründers, des Unternehmers ganz einfach nicht weitergegangen? Warum drängt es dich in ein Mandat, in ein politisches, mit allen Vor- und Nachteilen, die das natürlich hat?
Also ich muss sagen, ich war von Jugend an ein extrem politischer Mensch, habe mich da immer engagiert. Natürlich, wie viele in unseren Parteistrukturen ehrenamtlich, einfach weil es mich bewegt hat, weil ich gestalten wollte, weil ich mitreden wollte, mich einbringen wollte. Und das hat mich immer geprägt. Ich habe dann in der Union meinen Weg gemacht, in der Jugendorganisation der CSU.
Und warum für mich CSU, wenn ich das fragen darf? Warum war es die CSU?
Also ich habe ja Umweltschutz studiert. Ich komme aus der Umweltbewegung-Ecke raus. Ich habe mit der katholischen Jugendarbeit meine ersten Schritte gemacht im Engagement. Und deswegen war für mich so die Frage, CSU ist dann doch konservativ-bürgerliche Partei. Schon als junger Mensch, der dann schon mit Umweltthemen dann stark geprägt war, schon so ein Fragezeichen. Ja. Was mich überzeugt hat, war erstens die Bilanz. Also ich habe halt einfach in Bayern gesehen, hey, die haben das gar nicht so schlecht gemacht, die CSU. Also das Land steht einfach auch gut da. Ich fühle mich wohl in der Heimat und habe da riesen Perspektiven. Und das Zweite, was mich ehrlich gesagt dann immer bei den Grünen und anderen ökologischen Parteien dann abgestoßen hat, war ganz ehrlich gesagt die Tatsache, dass sie zwar ökologisch versuchen, jede Tierart zu retten, aber gleichzeitig beim Menschenschutz, damals waren so Themen wie Abtreibung bei uns in Deutschland große Themen, da irgendwie keine Sensibilität halten hatten. Also man braucht einen Ausgleich zwischen den Rechten der Frauen, keine Frage, muss im Mittelpunkt stehen, aber auch die Schutzbedürftigkeit des Kindes ist wichtig. Und das hat mich immer umgetrieben, warum da die Grünen so wenig Sensibilität hatten. Also das waren eher so christliche Argumente, die mich dann einfach zur CSU gebracht haben. Aber es ist in jeder Partei so, das geht ja auch so, es geht uns, glaube ich, allen so. Man hat dann einfach auch viele Sachen, die einem passen und gefallen und die man gerne unterstützt. Aber in einer großen Gemeinschaft gibt es auch Sachen, wo man halt immer hadert mit der Partei. Mhm. Also es war nie ein Gesamtpaket, das man dann total unterstützen konnte. Und heute weiß ich und heute fühle ich mich in meiner Partei sehr, sehr wohl und auch in der EVP mit der Idee, dass das bürgerliche Lager einfach das Lager ist, das Brücken bauen will, das zusammenführen will, Ökologie, Wirtschaft, soziale Marktwirtschaft, einfach die Themen zusammenbringen will. Das ist das, was uns im Kern ausmacht, dieses Brückenbauen, das Christdemokratie immer geprägt hat.
Viele sagen, dass das Bild der traditionellen Partei sei negativ und eigentlich bräuchte die Demokratie diese althergebrachten Parteien eigentlich nicht mehr. Man müsste sich komplett neu erfinden. Was sagst du diesen Leuten?
Ja, das ist totaler Schwachsinn. Ich glaube, dass es sogar eine Renaissance gibt der Parteien. Wir erleben das jetzt europaweit. Ich habe als Parteichef vor 2 Jahren begonnen. Da hatten wir 7 Staats- und Regierungschefs in der EU. Und heute haben wir 13 in der EVP als Christdemokraten. Luxemburg beispielsweise, Luc Frieden ist jetzt gewählt worden. Polen, Donald Tusk, in Portugal haben wir jetzt gewonnen. Das heißt, gerade in Krisenzeiten, und die Menschen, glaube ich, spüren alle, dass es echt wieder ernster wird. Politik wird wieder ernster. Jetzt in den Tagen kann man diese Eskalation im Mittleren Osten, in der Ukraine, den Krieg und so, wirtschaftlich wird es enger. Also in den Zeiten ist unser Ansatz von nicht extrem sein, nicht polarisieren, nicht zuspitzen, nicht Gesellschaft spalten, sondern zusammenhalten, zusammenführen. Das kommt wieder zurück, da bin ich fest überzeugt. Und ehrlich gesagt gibt es ja ein wuchtiges Beispiel für das Scheitern dieser neuen Bewegungen und das ist Emmanuel Macron. Ich meine, er hat in Frankreich versucht, mit seiner Bewegung, mit Movement sozusagen die Altparteien irrelevant zu machen. Und das Einzige, was passiert ist, dass Le Pen durch die Decke geht, leider Gottes. Also dass die Radikalen zunehmen. Das heißt, ich glaube an das Konzept von Christdemokraten, von Sozialdemokraten, von liberalen Kräften. Und die Menschen fühlen auch, wo sie sich zugehörig fühlen, wo sie dazugehören, sozusagen mit ihrer Einstellung persönlich. Und das macht Demokratie aus über die Jahrzehnte hinweg. Da bin ich fest überzeugt.
Du bist, wie gesagt, Chef einer extrem großen Organisation. Eine Partei wie die EVP ist extrem groß. Auch die Fraktion, das ist ja jeden Tag aufs Neue extrem viele Termine, extrem viele Treffen mit Leuten, denen du ja dabei helfen musst, ihre Meinung zu finden, damit das in das Gesamtkonzept passt. Nimm uns mal so mit in einen ganz normalen Manfred-Weber-Tag. Wann beginnt der, wann endet der? Wie muss jemand, der in der Politik überhaupt nicht zu Hause ist, sich das vorstellen?
Ja, es gibt zwei Welten sozusagen. Das eine ist der Büroalltag, der Brüsseler Straßburger Tag. Der beginnt in der Früh einfach mit Vorbesprechungen, mit Medienanalyse, einfach um sich abzudaten, wo wir stehen. Und dann die ersten Termine beginnen dann 8 Uhr, Frühstücke, Arbeitsfrühstücke. Der Arbeitsalltag endet mit meistens mit irgendwelchen Abendessen gegen 22 Uhr, 22.30 Uhr. Und das ist dann meistens so Halbstunden durchgetaktet, also wo man Einzelgespräche führt. Du brauchst in so einem Amt auch das richtige Office, das richtige Umfeld, weil natürlich nach jedem Gespräch auch was abzuarbeiten ist, was zu erledigen ist. Also man gibt dann über Sprachnachrichten oder über das direkte Gespräch dann gleich die Kommandos weiter an das Team. Das Wichtigste ist, sozusagen, wenn wir unsere Fraktion so im Blick haben, mit 180 Abgeordneten aus 27 Ländern, allein in unserer EVP-Fraktion haben wir 50 verschiedene Parteien. Mhm. Das ist halt extrem heterogen, aber weil wir eben alle bürgerlich-christdemokratisch denken, also von unserer Einstellung her, ist ein Grundkonsens da, was man als richtig und falsch versteht. Und ich versuche die Fraktion und auch die Partei zu führen, in einer Stimmungslage, dass jeder sich mitgenommen fühlt, dass wir einfach große Familie sind. Und wenn jeder das Gefühl hat, ich werde respektiert mit meiner Meinung, auch wenn es vielleicht nur eine kleine Partei ist oder wenn es nur eine Einzelmeinung ist, aber wenn jeder das Gefühl hat, er wird respektiert, dann ist er auch zum Kompromiss fähig. Dann sagt er auch, okay, verstehe ich dann, dass wir einen Kompromiss machen müssen. Also das Entscheidende ist, ein Familienspirit sozusagen zu erzeugen. Das ist das, was mir wichtig ist. Und das heißt auch viel reden, viel telefonieren, viel Engagement. Mir macht das eine irre Freude, weil man da einfach einen Überblick bekommt über das, was in Europa los ist. Und ich bin schon auch dankbar und auch ein bisschen stolz, dass wir zwar größte Fraktion sind, Pascal, aber wir sind auch die geschlossenste Fraktion, wenn es ums Abstimmungsverhalten im Plenum geht. Also wir schaffen das gemeinsam, auch dank deiner Arbeit und dank des Engagements auch der einzelnen Kollegen. Das haben wir die letzten Jahre bewiesen und die Menschen können sich ja bei uns darauf verlassen, dass sie das kriegen, was sie wählen sozusagen, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir da auch loyal unseren Versprechungen gegenüber sind.
Ich nehme dich mal kurz mit in das Jahr 2019. Du warst auch in Eupen damals, als ja. Spitzenkandidat der EVP warst. Eine
Kino, gell? Was war das für
eine interessante Veranstaltung. Du bist dann nicht Kommissionspräsident geworden, sondern Ursula von der Leyen. Das ist so ein Punkt in deinem Leben wahrscheinlich, an den du nicht so gern zurückdenkst. Nimm uns da vielleicht auch kurz mit. Du hast damals sehr gute Miene zu diesem Spiel gemacht. Aber was dachte der Mensch Weber damals? Was denkt der Mensch Weber heute über diese Wochen der Entscheidungen 2019 und Wahl quasi von Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin?
Also für mich war das ein bitterer Moment. Ich durfte viel Vertrauen entgegennehmen in Helsinki, als ich nominiert worden bin als Spitzenkandidat der EVP in sehr jungen Jahren. Ich habe da viel Unterstützung gespürt und eben viel Vertrauen. Und wenn man dann eben das Ziel, das dann auch viele Freunde in einen hineinprojizieren, nicht erreicht, dann tut einem das verdammt weh. Und was mir auch weh getan hat, war natürlich, dass großer Schaden an der europäischen Demokratie entstanden ist mit dem Vorgehen. Unabhängig jetzt von mir als Person, weil das zum ersten Mal eine Chance gewesen wäre, dass ein gewählter Parlamentarier dann anschließend Kommissionspräsident wäre, also über normalen, klassischen, demokratischen Wahlvorgang dann die Führungsspitze Europas benannt wird. Das tut nach wie vor weh. Ich habe damals leider Gottes mit Sozialdemokraten und Teilen der Liberalen keine Unterstützung bekommen für meine Person. Ich habe Franz Timmermans war für mich als damaliger Mitbewerber nach der Europawahl nicht mehr erreichbar. Wenn du dich erinnerst, beim Jean-Claude Juncker und bei Martin Schulz war es so, dass Martin Schulz am Montag nach der Europawahl vor die Medien gegangen ist und hat gesagt, Juncker hat die Wahl gewonnen, der wird Kommissionspräsident und die Sozialdemokraten unterstützen das. Und das ist eine demokratisch korrekte Vorgehensweise. Also insofern haben die anderen Parteien da Schaden verursacht, auch das Parlament geschwächt, das Europäische Parlament geschwächt. Aber es ist dann so, dass es dann nicht um mich geht, sondern dann geht es um die Funktionsfähigkeit Europas. Und deshalb habe ich dann akzeptiert, dass sich die Tür geschlossen hat, bin den Schritt zurückgegangen. Ich würde behaupten, dass Ursula von der Leyen auch ins Amt gekommen ist, weil ich sie dann unterstützt habe, sonst wäre das nicht gelungen. Und da bin ich dann einfach auch loyal der Partei gegenüber. Ich will dann, dass die EVP dann in Verantwortung ist und das wird es dann hinkriegen. Und wir haben die letzten 5 Jahre jetzt gut geliefert. Und ich stehe weiter für dieses demokratische Europa. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Europa nur Zukunft haben wird, wenn die Menschen wissen, ich kann es mitentscheiden. Also dieses demokratische Europa ist so fundamental für mich. Und heute arbeite ich an einer anderen Stelle dafür, nämlich als Chef der EVP-Partei und Fraktion. Das wollte ich deutlich machen, Parteien spielen eine Rolle und wir können Europa demokratisch gestalten. Deshalb haben wir auch wieder nominiert, Ursula von der Leyen jetzt als Kommissionspräsidentenkandidatin. Wir wollen den Menschen vor der Wahl sagen, was wir als Partei nachher machen wollen. Ob es dann andere mittragen, wissen wir nicht. Das ist halt dann die Frage. Aber wir stehen zu dieser Idee. Und auch für mich ist es einfach nach einer Niederlage nicht liegen bleiben, sondern wieder aufstehen und weiter für das kämpfen, wovon man überzeugt ist.
Du sagst in Versammlungen, in Meetings, wo man dich erlebt, sehr häufig im Moment, dass diese Wahl jetzt im Juni eine Art historischen Charakter hat, weil die Dinge sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Was ist bei dieser Wahl anders als noch vor 5 oder noch vor 10 Jahren in deinen Augen?
Wir hatten für die Wahl von Ursula von der Leyen im bestehenden, im jetzigen Europäischen Parlament gerade mal 8 Stimmen über den Durst, über der 50% Mehrheit, die notwendig ist. Und heute, Pascal, wenn wir auf die europäische politische Landkarte schauen, steht Le Pen bei über 30% in Frankreich. Die AfD bei knapp 20%, die PiS bei über 30% in Polen. FPÖ ist stabil in Österreich Nummer 1 und in deinem Nachbarland, in den Niederlanden, wird jetzt Wilders Regierungsbeteiligung. Das ist die Lage, in der wir sind. Das ist die europäische Landkarte. Und wenn das sich materialisiert, dann kann es passieren, dass wir am 10. Juni in einem Europa aufwachen, wo das Europäische Parlament dysfunktional ist. Ähnlich vielleicht wie der amerikanische Kongress, wie wir schon erleben. Also die sind zwar alle demokratisch gewählt, die dort tätig sind, aber die Institution Parlament ist vielleicht nicht mehr in der Lage, eine Kommissionspräsidentin zu wählen, eine Kommission ins Amt zu bringen, Mehrheiten für politische Kompromisse zu organisieren. Wir hatten letzte Woche die Aufgabe, du und ich, über den Migrationspakt Europas abzustimmen. Und da hatten wir nur knappe Mehrheiten. Knappe Mehrheiten und die Bürger erwarten von uns, dass wir nicht drüber reden über Migration, sondern jetzt endlich lösen, dass wir jetzt endlich mal in den Griff kriegen, dass nicht die Schlepper entscheiden, wer reinkommt, sondern der Staat entscheidet, wer reinkommt an der Außengrenze. Und da muss ich sagen, da haben wir einen Vorgeschmack bekommen, was das vielleicht auf uns zukommt, das nächste Parlament. Also man kann das nicht entschieden genug sagen, bitte, liebe Wählerinnen und Wähler, nehmt den Wahltermin ernst, geht's zur Wahl, wählt demokratische Mitte, weil wir wirklich in einer Situation sind, wo viel kippen kann, viel zerstört werden kann. Du weißt, das Schlimmste ist Höcke in Deutschland, der öffentlich sagt bei der AfD, dieses Europa muss sterben. Ist ja Wahnsinn. Das sagen die öffentlich und haben dafür so viel Unterstützung. Und deswegen ernst nehmen. Die Wahl ist wichtig.
Du hast gerade schon die Migrationspolitik angesprochen. Dein Kollege und Partei von Horst Seehofer hat gesagt, das sei die Mutter aller Probleme. Irgendwann hat er das gesagt. Wir haben jetzt letzte Woche diese Entscheidung getroffen. Dieses neue Paket steht. Erklär mal vielleicht in kurzen Worten, was das konkret bedeutet an der Außengrenze. Die Frage kriege ich oft gestellt. Was heißt das denn jetzt? Ihr wollt illegale Migration an der Außengrenze verhindern. Wie soll das gehen?
Der Fakt ist heute, wenn ein illegaler Migrant europäischen Grund und Boden erreicht, dann bewegt er sich faktisch frei in Europa, geht nach Belgien, geht nach Deutschland, bewirbt sich irgendwo in einem Land seiner Wahl sozusagen um einen Status, geht dann in lange juristische Verfahren und dann stellen wir am Schluss fest, dass er eigentlich nie hätte einreisen dürfen. Und wir kriegen ihn aber nicht mehr raus, weil das Heimatland nicht kooperiert. Das ist die Realität heute. Das heißt, die Schlepper entscheiden, wer reinkommt und nicht wir Staat. Und die Zukunft wird sein, dass wir jetzt mit Milliarden an der Außengrenze Camps einrichten in Lampedusa, in Lesbos, wo Menschen, die im Mittelmeer gerettet werden, und Rettung ist natürlich das Prinzip Nummer eins, die werden dorthin gebracht in geschlossene Anlagen für 4 Wochen. Und dann wird dort in einem Schnellverfahren entschieden, ob es eine Bleibeperspektive gibt oder nicht. Das ist das sogenannte Flughafenverfahren, das wir heute in Brüssel am Flughafen haben, in Köln am Flughafen haben. Das heißt, dort, wenn du aus dem Flieger aussteigst, bevor du in die Grenzkontrolle gibst, bist du zwar physisch schon in Europa, aber rechtlich noch nicht eingereist. Genau das Gleiche machen wir jetzt an der Außengrenze. Und es gibt dann auch die Vorgaben, dass aus Staaten, also Flüchtlinge, die aus Staaten kommen, die unter 20% Anerkennungsquote haben, sofort rückgeführt werden, also ohne größeres Verfahren. Das heißt, wir sind dort einfach, wir werden dort tough, wir greifen durch, wir lassen uns von den Schlepperbanden nicht mehr erpressen. Es dauert ein bisschen jetzt, bis wir es umsetzen, aber die Grundrichtung stimmt und das ist EVP. Wir werden weiter offen sein für Hilfsbereitschaft. Das haben wir doch jetzt auch bei der Ukraine millionenfach gezeigt, dass wir Menschen in Not helfen wollen. Die Europäer bauen ja keine Festung. Es ist ja lächerlich, was uns da vorgeworfen wird. Wir sind der Kontinent, der viel Hilfsbereitschaft zeigt. Aber die Bürger erwarten zu Recht und auch ich erwarte zu Recht, und dass wir an der Außengrenze einfach entscheiden, wer ist Flüchtling und wer ist eben illegaler Migrant. Und die Entscheidung muss man fällen. Und da sind wir mit dem Pakt einen großen Schritt vorangekommen.
Du nanntest das Wort Ukraine gerade, ein weiteres Stichwort. Es gibt Menschen, und die sind nicht wenig, die sagen, was macht ihr da? Warum unterstützt ihr die Ukraine? Diese Waffenlieferungen, diese finanziellen Unterstützungen, das ist Geld, was wir in Europa viel besser und sinnvoller einsetzen könnten. Ich teile diese Meinung nicht. Ich teile da die Meinung, dass wir die Ukraine unterstützen sollen und auch dazu verhelfen sollen, dass sie diesen Krieg nicht verliert, weil es auch um unsere Sicherheit geht. Wie trittst du diesen Leuten entgegen, die diese andere Meinung haben, die ich auch respektiere, die auch, die es gibt und mit der man umgehen muss? Aber was sagst du diesen Leuten, die dir sagen, lass das, unterstützt diese Ukraine nicht mehr, konzentriert euch auf euch?
Wir hatten zum Einstieg, als wir über Europa generell gesprochen haben, war so die Frage, dass wir wieder in historischen Zeiten sind, dass wieder Grundsatzfragen im Raum stehen. Und ich glaube, dass Politik da führen muss und Orientierung geben muss und nicht die Umfragen dominieren dürfen. Ich sage es mal so, sondern wir müssen Orientierung geben. Und wenn ich das letzte Mal in Kiew war, jetzt Ende Januar, da kannst du sprechen, mit wem du willst, mit dem Journalisten, mit dem du Interview machst, mit dem Ober, der das Essen bringt. Die sagen dir alle, wir gewinnen diesen Krieg. Es sind Zehntausende mittlerweile gestorben oder als Veteranen zurückgekommen von dieser Front. Viele junge Ukrainer. Und trotzdem ist über 90% in den Umfragen sagen, wir gewinnen diesen Krieg. Weil ich treffe da Menschen, die sagen, Herr Weber, wir haben es echt kapiert. Wir haben es kapiert, was es heißt, in Freiheit und Demokratie zu leben. Wir haben es kapiert. Ich habe den Bürgermeister von Butscha getroffen. Butscha, wo die Kriegsverbrechen stattfanden. Der so alt ist wie ich, 72 geboren. Der ist im Kommunismus aufgewachsen, UdSSR, hat dann Zusammenbruch von der UdSSR erlebt, Ukraine ist frei geworden. Der hat den Maidan 2007, war er selbst dort und hat demonstriert für Freiheit und Demokratie. Poroschenko, Selenskyj war die erste Präsidentschaftswahl, wo es einen normalen Regierungswechsel gab, wie wir das heute in unseren Ländern ganz normal kennen, demokratisch. Und der Bürgermeister von Butscha hat mir gesagt, Herr Weber, ich habe es echt durchdrungen und ich sage Ihnen, meine 2 Kinder werden nicht in Putins Diktatur leben, in Putins Propagandastaat leben, sondern sie werden in Freiheit und Demokratie leben. Und ich sag immer wieder, wenn ich da, ich bin tief beeindruckt, weil ehrlich gesagt, Pascal, geht mir auch durch den Kopf, wie würden eigentlich wir uns verhalten? Es geht mir auch durch den Kopf. Also wenn es denn wirklich mal so zu einem schlimmen Fall käme, wären wir bereit, für unsere Wertevorstellungen einzutreten, das Leben zu riskieren? So. Wirklich eine sehr fundamentale Frage. Ich kann sagen, wir Europäer in Belgien, in Deutschland, wir haben nicht die Frage zu entscheiden, ob wir Krieg wollen, weil die hat Putin für uns in brutalster möglicher Art und Weise entschieden, sondern was wir zu entscheiden haben, ist, unterstützen wir die wir Freiheit und Demokratie eintreten, ja oder nein, dann lassen wir sie hängen. Da gibt es für mich nur eins, nämlich volle Unterstützung für die Ukraine. Und ich bin halt überzeugt, wenn die Ukraine fällt, dann wird Putin nicht aufhören, der wird den Krieg weitermachen. Wir erleben heute schon Fake News. Wir erleben heute schon den hybriden Krieg in Finnland. Unser Freund Petteri Orpo, der finnische Premierminister, musste alle Grenzen zu Russland schließen, weil Putin versucht, Migranten dorthin zu schicken, um uns zu erpressen. Das heißt, der hybride Krieg gegen uns findet bereits statt, in digitalen Welt und so weiter. Das heißt, wir leben in einer neuen Welt und deswegen brauchen wir Zusammenhalt der freien Welt, der Demokratien. Und wir werden als Europäer in den nächsten 5 Jahren unsere Verteidigungsfähigkeiten zusammenlegen müssen. Wir müssen gemeinsam investieren. Frieden sichern geht heute nur, wenn wir Europa zusammenhalten und wenn wir Stärke aufbauen.
Als ich Student war, habe ich schon, die Idee ist damals entstanden, dass Europa eine gemeinsame europäische Armee gründen soll. Das ist aber jetzt auch fast 30 Jahre her, dass man darüber gesprochen hat. Da ist bis heute nicht wirklich viel passiert. Du sagst, wir müssen in den nächsten 5 Jahren dafür sorgen, dass wir verteidigungsfähiger werden. Wie realistisch ist das? Also ich würde sehr dafür plädieren, eine belgische Armee in eine europäische aufgehen zu lassen und daraus ein europäisches Projekt mit einer europäischen Industrie zu machen. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel nur den schwelenden Streit zwischen Macron und Scholz sehe, dann ist mir etwas der Glaube abhanden gekommen, dass das etwas ist, was wir morgen früh durchführen können. Wie siehst du das?
Der Faktendruck, der Realitätsdruck ist so wuchtig. Also es beginnt schon einmal bei der Beschaffung von Rüstungsgütern. Wir haben in Europa 17 verschiedene Panzer, die Amerikaner haben einen. Ja. Wir haben 80 verschiedene Waffensysteme in Europa, die Amerikaner haben 80. Das ist eigentlich alles Wahnsinn, was wir da haben. Wir verschwenden Milliarden an Steuergeldern unserer Bürgerinnen und Bürger, weil wir nicht in der Lage sind, gemeinsam zu beschaffen. Deswegen ist das erste Mal, diesen gemeinsamen Rüstungsmarkt zu schaffen, standardisieren, effizient jetzt zu beschaffen. Und das Zweite, was notwendig ist, ist die Frage auch, gemeinsame Einsatzstrukturen zu haben, vor allem in den modernen Defense-Bereichen. Denkt man an die Frage Cyber-Defense. Ich meine, es ist heute irrelevant, ob ein Rechner in Brüssel oder in Köln steht. Irrelevant. Es ist nur noch wichtig, welche Software drauf ist. Und deswegen macht es doch überhaupt keinen Sinn, dass jetzt jedes Land einen eigenen Cyber-Defense aufbaut. Wir brauchen eigentlich europäisch die besten Köpfe, die sich zusammenschalten. Die müssen gar nicht an einem Ort sein. Die müssen sich einfach nur klug zusammenschalten und unsere digitale Infrastruktur in Europa gemeinsam verteidigen und auch in der Lage sein, Angriffe zu fahren. Gegen Russland, gegen China, wer immer uns herausfordern will. Ich habe die Wochenende Artikel und Hintergrundinformationen gelesen zum Thema Krieg im Weltall. Die Russen überlegen, im Weltall Atomwaffen zu stationieren, um die Amerikaner blind zu machen. Ich meine, wenn die Satellitentechnologie angegriffen wird, dann fällt die amerikanische Militärmaschinerie natürlich zusammen, weil du keine Cruise Missile mehr steuern kannst und so weiter, digitale. Und über solche Fragen reden wir. Und glaubt irgendjemand, dass Belgien, Österreich, auch die Bundesrepublik Deutschland allein in der Lage ist, solche Aufgaben zu stemmen? Ist doch irrelevant. Wir sind doch irrelevant in der Welt da draußen. Deswegen, die Faktenlage wird alle dazu zwingen. Und leider, und das hast du richtig angesprochen, fehlt die Größe von politischer Führung, die wir eigentlich brauchen. Ich meine, Adenauer, de Gasperi und Schumann haben mit der Europäischen Verteidigungsunion gestartet. Der Vertrag war fertig, der war ausgehandelt. Ist im Deutschen Bundestag beschlossen worden, in der Nationalversammlung in Frankreich abgelehnt worden. Leider. De Gasperi, der italienische Staatsmann, hatte Tränen in den Augen in dem Moment, wo es abgelehnt worden ist. Das waren damals Politiker, die nach dem Zweiten, wenn man sich mal vorstellen, 9 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, diese Kraft hatten, europäische Armee anzustoßen. Also mit der damaligen Idee, wenn wir europäische Armee haben, gibt es nie wieder Krieg in Europa. Welche wunderbare Idee da dahinter stand damals. Und wir diskutieren heute über die Kleinigkeiten von einem gemeinsamen Panzerprojekt, wo sich die beiden, Frankreich und Deutschland, nicht einigen können.
Ist doch kaufen dann die Flugzeuge in Amerika.
Dann kauft man die Flugzeuge in Amerika. Ist doch lächerlich. Ja. Also wo ist die Führung? Und da versagt Scholz und da versagt Macron derzeit. Und ich bin stolz, dass wir Männer wie Donald Tusk in unseren Reihen haben, die da groß denken, die ja bei der Ukraine klar stehen und so. Also wir versagen derzeit mit der politischen Führung, die wir in Europa haben. Ich darf auch parteipolitisch sagen, der eine ist Sozialdemokrat und der andere ist Liberaler. Also ich glaube, wir brauchen auch wieder mehr Christdemokraten, die führen, die vielleicht auch Politik machen nach dem Ansatz, ich kümmere mich jetzt nicht darum, ob ich jetzt 1% gewinne oder 1% verliere bei der Umfrage. Ich mache das, wovon ich überzeugt bin. Und sage den Wählern, wie Kohl und Weigel in den 90er Jahren, das war eine Phase, wo ich politisch geprägt worden bin, als wir den Euro eingeführt haben, wo harte Debatten in der Partei damals stattfanden, in meiner CSU, wo Theo Weigel gesagt hat, mir ist egal, ob ihr mich wiederwählt, ich bin von dem überzeugt, entweder machen wir jetzt oder ich drehe zurück. Und hat geführt. Und hat damit Wahlen gewonnen. Und ich glaube, dass das übrigens, Pascal, auch einer der Gründe ist, warum Populismus so groß ist. Weil aus der Mitte heraus nicht mehr geführt wird, weil aus der Mitte heraus nicht mehr Orientierung gegeben wird. Und deswegen, wir sind stärker gefordert denn je, als Christdemokraten jetzt diese Führung zu zeigen.
Du hast vor ungefähr anderthalb Jahren genau das in der Fraktion mit uns zusammen gemacht, als es um die Frage geht, was machen wir im Thema Landwirtschaft. Und du hast das sehr stark damals dort auch beworben, dass wir an der Seite der Landwirte stehen müssen und ganz vieles von dem, was in den europäischen Institutionen als Entscheidungen getroffen werden sollten, dass wir das mal nochmal überprüfen beziehungsweise auch teilweise ablehnen müssen, weil es zu weit geht, weil die Bauern sich da überrollt fühlen und weil es wahrscheinlich auch mit zu viel Ideologie getrieben nicht das ist, was tatsächlich eine gute Lösung sein wird. Wie siehst du das heute? Die Bauern sind dann auch in meinen Augen zu Recht auf die Straße gegangen. Ist das Führung zeigen und ist das den Landwirten eine langfristige Perspektive geben?
Dieses Thema führt vielleicht etwas zurück wieder zu diesem Verankertsein, Verortetsein, so wie bei dir im Dorf, bei mir im Dorf. Einfach, dass wir, wenn wir politisch über Ziele reden, ambitioniert auch Politik machen, dass wir dann halt einfach auch immer wieder reinhaken, was sagen die Leute. Und da ging es einerseits um die Inhalte, aber andererseits auch um diesen Grundsatzkonflikt, wie versteht man Politik. Ich habe dort Sozialdemokraten erlebt, die mir gesagt haben, beim Klimaschutz und beim Naturschutz, Politik muss wehtun, damit es funktioniert, damit was passiert.
Ja, ja.
Sage, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, Politik. Politik muss zuhören zunächst, muss ernst nehmen. Gute Politik beginnt mit Zuhören. Und das ist vielleicht der Grundkonflikt zwischen den Linken und uns. Wir machen keine ideologische Politik, sondern wir machen Politik mit den Menschen, für die Menschen. Aber auch ambitioniert. Ich sage allen, natürlich müssen wir den Klimaschutz ernst nehmen. Wir haben noch vor zwei Wochen haben wir Hochsommer gehabt und jetzt haben wir Schnee. Also wir müssen das Thema ernst nehmen. Ich sage, das ist doch für alle klar, die einigermaßen bei Vernunft sind. Und ich bin stolz auf Ursula von der Leyen, dass wir geführt haben beim Klimaschutz, dass Europa der Welt zeigt, wir gehen da voran. Aber eben mit den Bauern und nicht gegen die Bauern. Ich bin auch überzeugt, dass wir beim Pflanzenschutz langfristig was machen müssen, um unser Grundwasser sauber zu halten. Und mit jedem Bauern, mit dem ich rede, gestern war ich noch bei einer Bauernveranstaltung, die sagen, natürlich sind wir bereit mitzuhelfen. Wir wollen auch den Einsatz reduzieren, aber vernünftig, pragmatisch, miteinander, damit auch das Ökonomische weiter funktioniert, dass unsere Bauern nicht schließen müssen und ihre Bauernhöfe verkaufen müssen und so. Und das ist eigentlich der Grundansatz. Und ich fühle schon, dass wir dort eine wichtige Grundentscheidung gefällt haben als EVP-Fraktion, eben auch Timmermans gegenüber zu sagen, genug ist genug, wir machen das nicht mehr weiter. Und da können sich auch die Menschen im ländlichen Raum, aber auch in der Stadt, diejenigen, die für einen pragmatischen politischen Ansatz stehen, die können sich auch auf EVP pur verlassen. Wir als Fraktion sind die Botschafter sozusagen, die Gralshüter, wenn ich so sage, dieser Orientierung, der bürgerlichen Orientierung. Und wer uns da wählt, jetzt am 9. Juni, der bekommt auch überzeugte Politik, auch durch die Fraktion, durch dich, durch mich, durch diejenigen, die dort Verantwortung tragen, auch diejenigen, die am Schluss die Gesetze verantworten müssen. Wir sind Gesetzgeber und nicht die Kommission. Wir entscheiden das. Und da passen wir auch auf, dass diese Grundorientierung Bestand hat.
Letztes Thema, Klimaschutz, das ist angesprochen. Wir haben quasi die Dinge so entschieden, dass Europa der erste CO2-freie oder neutrale Kontinent 2050 sein soll, mit ganz vielen Rahmengesetzen, ganz vielen Einzelmaßnahmen, die dazu führen sollen. Also wir haben einen Rahmen gesteckt und die Wirtschaft, die in Europa ist derart, dass sie in vielen Dingen auch noch nach wie vor weltführend ist, dass sie aber etwas an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat, beziehungsweise droht zu verlieren, weil die anderen großen Blöcke wie China und die Vereinigten Staaten in diesen Wettbewerb mit eingestiegen sind, mit anderen Mitteln, die wir in Europa eigentlich nicht zur Verfügung haben, also extreme Steuervergünstigungen oder extrem subsidiert durch einen Staat. Wie kriegen wir oder wie behalten wir Europas Unternehmen wettbewerbsfähig? Wie behalten wir sie so, dass auch morgen die jungen Leute unseres Kontinents gute Jobperspektiven haben, irgendwo in einem Europa groß werden, wo es sich zu wirtschaften lohnt? Was müssen wir da, an welchen Schrauben müssen wir drehen, damit die guten Unternehmen nicht anderswo Klimaschutz produzieren?
Also das wird die zentrale Aufgabe der nächsten 5 Jahre sein, neben Frieden sichern, zum Wohlstand sichern, ökonomischen Erfolg sichern. Und die große Frage ist, wie kriegt man es in Zeiten von großer Transformation, neben Klima ist ja digital die große Transformation, wie kriegt man das so hin, dass das funktioniert? Und da kommen schwierige Fragen auf uns zu. Also zum einen, wir wollen den Green Deal umsetzen, wir wollen ihn implementieren. Wir haben ja CO2 jetzt am Preis gegeben, also Emissionshandel geben CO2 am Preis und damit ist sozusagen das Produzieren von CO2 zukünftig in jeder Kalkulation, wenn du ein Produkt, wenn du eine Dienstleistung produzierst, einfach in der Kalkulation drin. Einen sehr marktwirtschaftlichen Ansatz haben wir angewandt jetzt und der muss jetzt wirken die nächsten Jahre. Und bei diesem Prozess müssen wir einfach klug sein, pragmatisch auch sein, ambitioniert, aber auch pragmatisch. Beispielsweise wird eine ganz große Frage sein, Autoindustrie, Elektroautos. Im letzten Jahr 2023 wurden in Europa an allen verkauften Elektroautos waren 20% aus chinesischer Produktion. Das ist beim heutigen Verbrenner nichts. Also da kommt kein Auto aus China nach Europa, aber bei Elektro sind es 20%. Und viele Hersteller sagen, die verkaufen unter Marktpreis. Also da gibt es auch Dumpingvorwürfe. Also werden wir in Hamburg oder Amsterdam zukünftig Zölle auf Elektroautos auf China erheben müssen? Was natürlich auch die Sorge von einem Handelskrieg mit China auslösen wird. Aber bei Photovoltaik haben sie uns eine europäische Technologie bereits gestohlen. Da wird nur in China produziert. Unsere europäischen Produzenten sind alle vom Markt verschwunden. Lassen wir das bei Autos jetzt auch zu, bei den modernen Autos. Lassen wir das bei der Wärmepumpe zu und so weiter. Also bei all diesen Technologien, die wir für morgen brauchen. Also stehen große Weichenstellungen vor uns. Und ich bin einer, der für den Handel eintritt. Ich will, dass wir Handel treiben mit der Welt da draußen, weil wir davon leben als Europäer, dass wir unsere Produkte verkaufen. Aber wir dürfen nicht naiv sein in dieser Welt, in der wir da draußen leben. Und das ist das, was wir eng abstimmen müssen, auch mit unseren amerikanischen Partnern. In Amerika gibt es bereits Zölle für Elektroautos aus China, die haben das bereits gemacht. Also diese Fragen stehen vor uns und im Mittelpunkt muss stehen, ambitioniert zu sein, also die Ziele erreichen zu wollen, aber halt unsere Industrie dabei zu stärken. Ich will, dass der Green Deal auch ein Deal wird, auch ein Wirtschaftsfall wird, auch ein Business Case wird, dass wir davon profitieren.
Ist das denn möglich, dass wir die europäische Wirtschaft dadurch schützen, dass wir sie ein wenig von außen oder den Handel von außen, wie du eben gesagt hast, bei den Autos mit Zöllen versehen? Wie schützt man europäische Wirtschaft, die einen höheren CO2-Preis bezahlen muss, vor dieser Konkurrenz von außen? Also da bliebe eigentlich ja nur der Zoll beziehungsweise Verbote. Wie soll es anders gehen? Jetzt mal ganz praktisch gesprochen.
Im Rahmen der EU-Gesetze haben wir auch ein Gesetz auf den Weg gebracht, das den sogenannten CBAM, das ist sozusagen der Außengrenze, jetzt einen CO2-Aufschlag vorsieht. Also das gilt jetzt für bestimmte Produktbereiche, die halt einen hohen CO2-Anteil haben, Stahl zum Beispiel und so. Wenn da was importiert wird, dann muss der importiert, jetzt sozusagen eine Art CO2-Aufschlag bezahlen, dass diejenigen, die in Europa produzieren, einigermaßen wettbewerbsfähig bleiben. Das gilt jetzt für einige Produktbereiche, nicht für alle, aber für einige Produktbereiche gilt es bereits. Es soll unsere Betriebe schützen und auch Fairness erzeugen. Wenn beispielsweise China auch mal einen CO2-Handel einführt, also auch dort einen CO2-Preis bekommt, dann können wir den CBAM wieder abschaffen, also wenn das weltweit gemacht wird. Das ist so die Logik dahinter. Und da sind wir als Europäer ambitioniert und versuchen uns auch zu schützen. Und ich glaube, halt, die nächsten Jahre, die Tools sind da, also die Strukturen, die Ideen sind da, die sind jetzt auch Gesetz. Jetzt müssen wir sie aber klug von Fall zu Fall umsetzen. Und da warne ich halt auch vor einer ideologischen Herangehensweise. Also nicht jetzt ein Thema als absolut sehen. Ich bekenne mich zum Klimaschutz, aber für uns als Christdemokraten ist immer klar, dass Klimaschutz zu Arbeitsplätzen führen muss, wirtschaftlich funktionieren muss und es muss auch sozial funktionieren, weil die Ersten, die jetzt beispielsweise die Wärmepumpe zahlen und vielleicht Probleme damit haben, sind die armen Rentner, also die nicht so starken Rentner in den Städten beispielsweise, die vielleicht einen hohen Investitionsbedarf haben, in ihr altes Haus sanieren müssen. Wer soll das bezahlen? Also das sind auch mega soziale Fragen. Oder die Verkäuferin im Supermarkt, die halt nicht so viel Geld verdient, kann sich die das Elektroauto dann leisten, das teurer sein wird als der Verbrenner, als das Verbrennerauto. Also das sind Sachen, wo wir halt dafür stehen, dass wir das in Balance bringen, dass wir das zusammenbringen. Das muss funktionieren in der Gesellschaft. Und deswegen keine Ideologie, sondern Ambition und Pragmatismus. Das ist unsere Linie.
Ich besuche jeden Freitag ein oder zwei Unternehmen hier im Wahlkreis. Das sind eher kleine Unternehmen, das sind Handwerker. Nur die sagen schon, wir haben zwei größere Probleme. Das eine ist, wir finden keine Leute mehr. Und das zweite ist, befreit uns bitte von all diesem Papierkram, diesen Berichten, diesen Dingen, die uns daran hindern, Unternehmer zu sein und zu bleiben. Was sagst du denn?
Das erlebe ich bei mir auch, erlebe ich auch europaweit, wenn ich unterwegs bin. Das sind die zwei großen Themen. In meinem Heimatland Deutschland übrigens kommt noch Energie dazu, weil wir auch eine verrückte Energiepolitik machen in Deutschland. Das heißt, die Strompreise sind da ein Riesenthema. Aber meine Sorge dazu, das erste ist, wir müssen das Thema Bürokratie jetzt auf europäischer Ebene in der nächsten Legislaturperiode priorisieren. Wir brauchen vor allem eine ganz neue Schwerpunktsetzung für kleine mittelständische Betriebe. Wir haben mit Breton derzeit einen Kommissar, der hauptsächlich aus Industrie, aus Großstrukturen denkt, aus CEO-Strukturen denkt. Und da brauchen wir jemanden, der wirklich ein Gefühl für kleine Betriebe hat. Und ich würde mich dafür aussprechen, dass wir in Europa viel mehr so Bagatellklauseln einführen. Also zu sagen einfach, okay, Europa muss einen Binnenmarkt regeln, das versteht ja auch jeder, wir sind ein offener Markt. Für BMW, Siemens und keine Ahnung, die müssen das alle respektieren. Aber die Mittelständler, Betriebe unter, keine Ahnung, so und so viele Mitarbeiter, werden generell vom Europarecht befreit, irgendwie solche Bagatellklauseln einzuführen. Das wäre aus meiner Sicht der richtige Weg. Ich muss eines noch sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei euch in Belgien ist, aber bei uns in Deutschland kommt natürlich die deutsche Umsetzung schon auch noch mit dazu.
Also das haben wir auch hier. Das ist genauso hier.
Weil das Deutsche, sozusagen die Mentalität ist schon, dass dann jede Ebene nochmal eine Scheibe rauflegen will. Also das ist gut, was Europa macht, aber das wollen wir noch oben drauf regeln. Und das muss beendet werden. Also Europa muss den Rahmen setzen und muss dann auch durchgreifen sozusagen, dass das auch der Standard ist. Und das zweite, Migration, Zuwanderung, Fachkräfte ist Top-Thema. Übrigens ist das im Zusammenhang übrigens mit der gesamten Migrationsthema eine Sache, wo wir sehr ehrlich mit den Menschen sein müssen. Wenn die Rechtsradikalen heute sagen, wir versprechen euch, dass irgendwie keine Ausländer kommen oder so, dass sich unsere Gesellschaft nicht verändert, dann lügen sie die Menschen an. Unser Gesundheitssystem wird zusammenbrechen, Pflege, viele Betriebe werden keine Zukunft haben, wenn wir nicht auch Fachkräfte aus dem Ausland bekommen. Das heißt, es geht nicht um Stopp von Ausländern, sondern es geht um die Frage, dass wir die zu uns holen, die uns nützen und nicht die uns ausnützen. Ich sage es mir so deutlich. Das ist eigentlich Botschaft dahinter.
Könnte man eigentlich nur den Blick nach Großbritannien werfen, um die Zahlen sprechender Bände. Ich komme zum Schluss. Drei kurze Fragen an Manfred Weber. Was machst du oder was bist du am 1. Januar 2025?
Hoffentlich wiedergewählter Abgeordneter im Europäischen Parlament. Und möchte dann dafür sorgen, dass die Versprechungen, die wir gegeben haben, die wir beide jetzt im Wahlkampf auch den Menschen vermitteln, eben Wohlstand und Frieden, dass wir die dann kraftvoll umsetzen.
Müssen wir die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nicht endlich beenden?
Definitiv ja. Wir brauchen Ehrlichkeit in den Beziehungen. Wir lügen uns gegenseitig an. Die Türkei wird es nicht schaffen. Wir wollen es eigentlich auch nicht, dass die Türken Mitglied werden. Die Briten und die Schweizer und die Norweger geben ja genug Beispiele, dass es auch eine enge Anbindung geben kann, ohne dass man Mitglied wird.
Bitte vervollständige, die EU ist für meinen Bäcker oder den Schreinergesellen in Wildenbach wichtig, weil?
Weil sie für Bayern einen enormen Wohlstand schafft, die Europäische Union, und damit die Menschen das Geld haben, bei ihm einzukaufen. Und weil diese Europäische Union geschichtlich dafür gesorgt hat, dass wir in Frieden leben dürfen.
Wunderbare Schlussworte, lieber Manfred. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Wir werden uns in den nächsten Tagen und Wochen ja tatsächlich noch viel sehen. Ich hoffe auch darüber hinaus. In diesem Sinne, vielen Dank, alles Gute. Ich wünsche dir auch für deinen Wahlkampf alles Gute. Bleib gesund und wir sehen uns nächste Woche in Straßburg.
Danke dir, hat Spaß gemacht, das Gespräch. Danke für die Gelegenheit und drück dir die Daumen jetzt für deinen Wahlkampf. Das ist geil, dass wir viele Menschen überzeugen.
Dankeschön, mach's gut. Grüß Gott.